Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Die Eltern Jesu wanderten jährlich nach Jerusalem zum Pascha-Fest. Und als Jesus 12-jährig wurde und sie nach dem Brauch des Festes hinaufzogen und die Tage vollbracht hatten, da blieb der Knabe Jesus, als sie weggingen, in Jerusalem zurück. Seine Eltern aber erfuhren es nicht. Da sie meinten, er sei bei den Reisegenossen, zogen sie einen Tagemarsch hin und suchten ihn bei den Verwandten und Bekannten und kehrten, als sie ihn nicht gefunden hatten, nach Jerusalem zurück, ihn zu suchen. Und es geschah nach 3 Tagen. Da fanden sie ihn in der Tempelanlage, mitten unter den Lehrern sitzen und ihnen zuhören und sie fragen. Alle aber, die ihn hörten, erstaunten über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, weshalb hast du uns so getan? Siehe, dein Vater und ich suchten dich voller Schmerzen. Und er sprach zu ihnen: Wieso sucht ihr mich? Wusstet ihr nicht, dass ich im Bereich meines Vaters sein muss? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle Worte in ihrem Herzen. Und Jesus machte Fortschritte in Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und Menschen. Evangelium Jesu Christi. Der Impuls des heutigen 2. Tages soll ja über das Unangenehme gehen, das uns im vergehenden Jahr begegnet ist, und von sowas Unangenehmen handelt das Evangelium heute. Die Eltern Jesu sind mit dem 12-jährigen Bub auf der Wallfahrt in Jerusalem, in der Reisegruppe anscheinend, in der man sich kennt. Das ist ja jährlicher Brauch, werden schon immer dieselben oder immer wieder dieselben Leute dabei gewesen sein, und ziehen aus Jerusalem ab. Naja, er ist nicht unmittelbar bei ihnen, der Junge. Sie denken halt, er wird schon irgendwo, wird ein größerer Zug gewesen sein, wird schon da irgendwo sein. Vielleicht haben sie dann auf dem Marsch immer mal wieder geguckt und gefragt: Habt ihr den? Nein, haben wir nicht. Abends dann, als man irgendwo übernachtet und die Gruppe beisammen ist, stellt sich raus, er ist nicht da. Das ist für Eltern schon sehr aufregend. Sie gehen zurück einen Tag nach Jerusalem und suchen ihn. Naja, sie werden ihn überall suchen, wo man halt denkt, dass ein Kind, ein Bub von 12 Jahren, Interesse haben könnte, sich aufzuhalten beim Eisstand zum Beispiel, falls das damals schon, wird es schon irgendwie gegeben haben, und keine Ahnung halt, ja, wo wird man suchen? Dann ist das erschöpft. Dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, also einfach verlaufen hat er sich anscheinend nicht. Und ja, wo ist er denn? Ist was passiert? Ist er entführt? Ist er verunglückt? Was ist los? 3 Tage. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 3 Tage suchen die. Da wäre heute schon Großeinsatz der Polizei. Und dann finden sie ihn schließlich an einem Ort, auf den sie eben 3 Tage nicht gekommen sind, auf den Tempel. Ist auch ungewöhnlich, dass 12-Jährige sich im Tempel herumdrücken. Und alles, was sie da durchgemacht haben, drückt sich in ihren Worten aus. Sie gerieten außer sich und die Mutter sagt: Kind, weshalb hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich suchen dich voller Schmerzen. Voller Schmerzen. Schlimmes Ereignis. Es kommt nur eigentlich noch schlimmer, weil dieser Bub dafür gar kein Verständnis hat, was er seinen Eltern gerade angetan hat. Im Gegenteil, er kehrt das System völlig um, beschwert sich. Also sozusagen, Entschuldigung, was regt ihr euch denn auf? Wieso habt ihr mich überhaupt gesucht? Ist doch ganz klar. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, dass ich im Bereich meines Vaters sein muss? Meines Vaters. Da steht im Urtext ein Wort, mit dem die Kinder ihren Vater angeredet haben. Was soll das sein? Das ist der Josef. Dass er seinen himmlischen Vater, wer immer das sein soll, das weiß er zu dem Zeitpunkt kein Mensch, so anreden wird, das weiß man eben noch nicht. Also das Missverständnis ist irgendwie komplett. Kein Wunder, dass hier sozusagen als die Zusammenfassung steht: und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Offensichtlich ist nur, dass da 2 vollkommen unterschiedliche Deutungen der Situation aufeinandertreffen. Und der Riss mitten durch die Familie geht. Man kann eigentlich gespannt sein, was er noch so anstellen wird. Ja, wusstet ihr nicht das? Ich meine, jetzt an Weihnachten hat man in den Lesungen gehört, wie die Hirten, wir werden das übrigens morgen nochmal hören, zum Stall kommen und erzählen, wie die Engel vom Himmel ihnen eine große Freude verkündet haben und dass der Retter geboren ist. Und das erzählen die den Eltern Jesu. Und dann heißt es, und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Hätte ja wissen können, dass da der Bub der Retter ist und dass man da auf ein paar Absonderlichkeiten vielleicht gefasst werden muss, sein muss. Aber was ist das für ein Wissen? Das ist halt kein Wissen, wie 1 und 1 zusammenzählen können. Oder zu wissen, wie viel Einwohner Deutschland hat. Oder wie man auf dem Computer einen Serienbrief verschickt. Oder wann Goethe gelebt hat und wie sein Faust entstanden ist oder sowas. Das ist ein ganz anderes Wissen. Das ist ein Wissen, das sich nur über die Verwandlung der Person mitteilt. Sonst die Rede von seinem himmlischen Vater. Was soll denn das sein? Man kann die Worte hören. Und natürlich haben wir Assoziationen dazu. Aber ein Wissen, das kann man ja nur haben, wenn man selber irgendeine Art von Erfahrung oder mindestens Ahnung von diesem himmlischen Vater bekommen kann, bekommen hat. Maria scheint es irgendwie gelungen zu sein. Denn sie hat an ihren Sohn geglaubt. Also denkt an die Geschichte von der Hochzeit in Kana, was er euch sagt, das tut. Sie hat so an ihn geglaubt, dass sie eine der wenigen Personen war, die es ausgehalten haben, unter seinem Kreuz zu stehen. Wie ist sie dahin gekommen? Nach dem Besuch der Hirten steht derselbe Satz, den wir gerade gehört haben. Und seine Mutter bewahrte alle diese Vorkommnisse und alle diese Worte in ihrem Herzen. Das hören wir jetzt nach 12 Jahren sozusagen, hören wir das wieder. Es ist anscheinend ihre Weise, mit dem umzugehen, was sie nicht versteht, wo sie keinen Sinn sehen kann. Oder was schwer ist, wie das, was wir gerade heute gehört haben. Die Worte im Herzen bewahren. Wie geht es? Darüber möchte ich ein bisschen nachdenken. Eigentlich ist der Ort für die Worte hier, der Kopf. Aber sie bewahrt sie im Herzen. Was bewahrt sie denn da? Wenn meine schwachen Englischkenntnisse richtig sind, dann sagen die Engländer für auswendig lernen, to learn by heart, mit dem Herzen lernen. Und ich glaube, die Idee ist, dass man nicht Worte memoriert und wie die aufeinander folgen und die wie dann wie ein Tonband irgendwie wiedergibt, sondern dass man den Gehalt erfasst. Und dass der Gehalt sozusagen etwas ist, was man im Herzen, in der Mitte der eigenen Person spürt. Etwas, was einem, ja, ich lang schon hier auf meinen Bauch, einem im Bauch berührt. Also die Worte, die im Herzen bewahrt werden, das sind nicht Wörter, sondern Empfindungen. Manche wird man klar benennen können, der Schmerz, der Ärger über den Sohn, die Unsicherheit, die Angst. Aber der Sinnlosigkeit, also dem Nichtverstehen, dem Nichtverstehen, muss etwas entsprechen, was eine Empfindung entsprechen, die man nicht in Worte bringen kann. Eine Empfindung, die sozusagen unter dem liegt, was wir so benennen können an Gefühlen, die breiter ist, tiefer im Bauch, dumpfer, dunkler. Dabei verweilt sie. Die bewahrt sie. In ihrem Bewusstsein, auch im Alltag, gegen alle Sorgen und alle Tätigkeiten. Immer wieder bleibt sie dabei. Auch wenn sie dafür erstmal keine Worte hat. Aber wie das so ist, das Leben mit etwas, was man nicht versteht, aber doch da ist, tief im Bauch. Das fängt irgendwie an, einen langsam zu verändern. Das ist vielleicht so ähnlich, stellt euch eine WG vor und man lebt mit einem ganz komischen Vogel zusammen. Ich meine einen Menschen, ja, der einem als komischer Vogel erscheint. Ja, erstmal wundert man sich, dann ärgert man sich, dann denkt man denkt drüber nach, versteht ihn nicht. Aber wenn man irgendwie in dem Prozess drin bleibt, irgendwas verändert es bei einem selber. Manches fängt man an, sich einen Vers machen zu können, das irgendwie verstehen zu können. Und so ist es auch bei dieser dunklen Empfindung, bei diesem Nicht-Verstehen, das da als Empfindung in der Personenmitte aufbewahrt wird, wenn das da sein darf. Es verändert irgendwie allmählich das Empfinden und auch das Denken. Es fallen einem dann Sachen ein, was das sein könnte, wie das vielleicht zu verstehen wäre. Und man muss es überprüfen an der Empfindung, ob das stimmt oder was davon stimmt. Und auf die Weise hat langsam geschieht langsam eine Verwandlung mit einem selbst. Der Blick auf die Welt verändert sich. Das Verständnis seiner selbst verändert sich. Positionen, die einem gestern noch wichtig waren, die verlieren an Bedeutung. Was ganz anderes wird wichtig. Und in dieser Veränderung, in dieser Verwandlung seiner selbst, die ja wie eine Neuschöpfung ist, manchmal geschieht sie ganz allmählich über einen langen Zeitraum, manchmal geschieht es wie in einem Durchbruch, dass einem plötzlich Wahrheit aufleuchtet und man etwas zumindest versteht von dem Ganzen. Und in diesem Geschehen, in dieser Neuschöpfung, die mit einem geschieht, teilt sich einem das mit, was Jesus als Vater nennt. Ja, ein Gott, etwas, oder wie soll ich das denn nennen, eine Kraft, die Neues in einem schafft, die einen neu schafft. Der Lesung war auch davon die Rede. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir sind in einem Prozess des Neuwerdens, des einen neuen Blick zu gewinnen für die Welt und was auf ihr vorgeht, ein neues Verständnis von uns selbst zu lernen. Und in dem Prozess etwas zu erahnen von dem, was Jesus seinen Vater nennt. Es ist nicht das, woran wir denken oder was wir fühlen, wenn wir Gott sagen. Das sind unsere Projektionen. Aber da lernen wir etwas Neues. Ja. So lebt Maria. Und so lässt sie sich vom Leben, von dem, was das Leben bringt, gerade das Unangenehme, das das Leben bringt, verändern. Und eigentlich ist es auch unsere Aufgabe. Und die Chance, besonders das Unangenehme, das Angenehme, das Das Schlucken war runter, das geht zu einem, das geht glatt runter, das fühlt man sich gut und das ist ja gut, das brauchen wir auch, ja, muss sein. Aber da ist kein Haken, kein Widerhaken dran, der uns immer wieder sozusagen gemahnt und uns dieses dumpfe Gefühl in unserer Mitte gibt, dass nicht alles so, die Welt nicht so ist, wie wir sie uns denken. Das ist die Chance des Unangenehmen. Wenn man das in seinem Herzen bewegen will, was geschieht, dann muss man in sich reinschauen und es üben. So wie wir das hier versuchen. Das gelingt einem nicht so gleich. Bei mir war es so, ich habe irgendwann mal gelernt, meine Gefühle nimmer zu beachten und meine Wünsche auch nicht. Wusste gar nicht, dass es sowas, na doch, die Worte habe ich schon, aber dass ich dann wieder ein Gefühl zu, mich als in einem Gefühl zu entdecken und das zu erleben, das bin ja ich, der da traurig ist oder unruhig oder Angst hat. Ich und meine Angst, nicht Angst geteilt durch die Anzahl der Weltbevölkerung und was dann rauskommt, das ist das, was ist irgendwie Angst. Nein, es ist meine Angst, die nur ich so fühle. Das ist also etwas, was man üben muss. Und das tun wir hier. Damit wir ein Instrument haben, um die schweren Stunden, das Sinnlose in unserem Leben, das uns begegnet, ein Instrument haben, um damit umgehen zu können. So, dass es uns verwandelt.